Die Rente soll reformiert werden. Die Rentenkommission hat ihre Vorschläge vorgelegt. Und wenn man sich diese Vorschläge anschaut, und ich habe das getan, dann merkt man leider auch, das wird jetzt nicht ganz so einfach mit dieser Reform.
Ja, das ist natürlich, es geht um wichtige Fragen. Längeres Arbeiten, höhere Beiträge, neue Einzahlerinnen und Einzahler und auch um den Kapitalmarkt in der gesetzlichen Rente. Eine ganze Menge kompliziertes Zeug. Und wir machen davon so den, ich sag mal, den Super-Breakdown und brechen das möglichst kompakt für dich runter im Schnelldurchlauf.
Genau, weil vor allen Dingen bei der Kapitalrente, aber auch bei den anderen Vorschlägen ist halt die Frage, lohnt sich das eigentlich für dich, für mich, für uns alle? Wer profitiert da eigentlich davon und worauf kommt es vor allen Dingen an, damit es eine gute Sache wird? Das klären wir in der heutigen Folge von Finanzen ganz einfach. Bei Finanztipps bin ich der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie.
Genau, ist jetzt ja erstmal so die Frage, warum macht man überhaupt die Reform? Einfach ganz kurz runtergebrochen, die gesetzliche Rente steht massiv unter Druck. Die geburtenstarken Jahrgänge, vor allem die Babyboomer, gehen langsam in Rente. Die Menschen leben auch immer länger. Das heißt, weniger Leute zahlen ein für immer mehr Rentner. Das heißt, immer weniger zahlen für immer mehr. Gleichzeitig ist die Rente ein Umlagesystem. Alles, was du da einzahlst, geht direkt wieder raus. Also die Rente ist nur so ein Mittelsmann. Die Beschäftigten von heute zahlen auch die Renten von heute und dadurch wird es eben zukünftig einfach ein absehbares Problem, das man irgendwie lösen muss. Und da ist aber so der Kernpunkt, jede Lösung für dieses Problem hat halt auch Nebenwirkungen. Und jede dieser Nebenwirkungen ist meistens mit sozialer Härte verbunden. Und es gibt da keine Reform ohne Verteilungsfragen. Und da schauen wir jetzt einfach mal so ein bisschen drauf, was in diesem Reformpapier der Rentenkommission steckt.
Und vielleicht vorweg, ich finde die meisten dieser Vorschläge wirklich gut. Sie kommen halt schon relativ spät, das muss man einfach sagen. Denn jetzt geht wirklich die heiße Phase los, wie ich mir jetzt gerade gesagt habe, die Boomer gehen in Rente und jetzt kommen die nächsten 10, 15, 20 Jahre und so weiter, wird die richtig schlimme Phase. Wir gehen nämlich jetzt von einem derzeitigen Verhältnis, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, von 2 Beitragszahlern auf einen Rentenempfänger, eine Rentnerin oder Rentner, auf ein Verhältnis von 3:2. Und das macht sich, wie du gerade schon gesagt hast, eben deutlich bemerkbar. Und deshalb haben wir dieses Verteilungsproblem, das die Rentenkommission versucht, zumindest ansatzweise zu lösen, was ihr aus meiner Sicht, wenn das denn alles so gut umgesetzt wird, auch ganz gut gelungen ist.
Dann schauen wir erstmal auf die Stellschrauben, an denen man drehen kann, weil eben dieses Verhältnis immer schlechter wird. Und man hat gar nicht so viele Optionen. Du hast einmal die Option, für mehr Geld im System zu sorgen. Das heißt, du kannst die Beiträge erhöhen oder du kannst neue Gruppen Beiträge zahlen lassen. Das können zum Beispiel die Abgeordneten sein. Das war ja die Vorstände von DAX-Konzernen
können mehr alle aus.
Zahlen. Die Selbstständigen ohne Absicherung könntest du mit reinnehmen. Oder alle möglichen Gruppen, auch zum Beispiel Leute, die in so berufsständischen Versorgungswerken sind, Zahnärzte, Steuerberater, solche Gruppen. Möglichkeit 2, du kannst den Renteneintritt verschieben. Also die Leute gehen später in Rente, sieht man ja sonst immer.
Länger arbeiten. Ne? Ja.
In Frankreich löst es regelmäßig Straßenschlachten aus, diese Diskussion. Also das ist ein sehr hitziges Thema. Du kannst das Rentenniveau dämpfen. Also man bekommt quasi prozentual zum Lohn weniger Rente. Also sagen wir zum Beispiel, du bekommst 48%, 45%.
Genau.
Wie viel auch immer.
Und das würde folgendermaßen funktionieren und das ist auch teilweise ein Vorschlag der Kommission. Man darf nämlich in Deutschland die Renten nicht senken, aber natürlich können die Renten nicht so stark steigen, denn es gibt natürlich die Inflation. Und wenn man ausrechnet zu sagen, dass die Renten langfristig nicht so stark steigen wie die Inflation, dann kommt es de facto real, wie man sagt, einer Rentenkürzung.
Gleich. Oder man könnte ja zum Beispiel auch dafür sorgen, dass die Renten weniger stark steigen als das Lohnniveau.
Genau,
zum Beispiel. Das ist auch eine Lösung.
Genau.
Dann ist natürlich noch eine weitere Option, mehr Steuerzuschüsse. Also wir alle zahlen ja Rentenbeiträge und dann subventioniert man das noch durch Steuern und man kann natürlich diese Zuschüsse erhöhen. Das hat den Vorteil, dass auch die Leute dann einzahlen, die nicht in die Rente einzahlen, zum Beispiel abgesicherte Selbstständige oder auch Beamte.
Ja.
Muss man sich halt fragen, ist das der Sinn von Steuergeld oder wäre das nicht woanders besser aufgehoben? Also ist das gut ausgegebenes Geld? Und die letzte Option, über die wir heute ganz viel sprechen werden, ist, man kann mehr Kapitalmarkt wagen, um mal ein Willy Brandt-Zitat ein bisschen abzuwandeln. Und gerade das ist in Deutschland, würde ich sagen, geht bis zurück zu Erhard und Adenauer ein historisch umstrittener Faktor bei der Rente. Und der Haken ist auch so ein bisschen, jede Stellschraube verteilt eben die Lasten unterschiedlich auf bestimmte Gruppen. Und da machen wir mal so den Schnelldurchlauf durch diese Probleme. Ich würde sagen, wir steigen mit dem Rentenalter ein.
Ja.
Beliebtes, hitziges Thema. Der Vorschlag ist, das Rentenalter nach 2031 an die Lebenserwartung zu koppeln. Also an die Zahl, wie alt die Deutschen voraussichtlich im Schnitt werden.
Das fände ich auch grundsätzlich sinnvoll, ne? Wenn wir alle im Schnitt älter werden, ne, dann müssen wir auch irgendwann mal länger arbeiten, sonst können wir sozusagen, sonst würde ja theoretisch irgendwann die Rentendauer unendlich oder sehr, sehr hoch werden und das kann natürlich keiner mehr leisten. Konkret ist der Vorschlag, konkret nach 2031, wenn sich das Durchschnittsalter der deutschen Bevölkerung um 12 Monate, also wir leben im Durchschnitt ein Jahr länger, dann wird es im Verhältnis 2:1 aufgeteilt. Das heißt, wir müssen dann 8 Monate regulär länger arbeiten und 4 Monate länger Rente beziehen. So im Schnitt natürlich, ne? Hängt natürlich davon ab, wie lange man jeweils lebt. Das ist auch eine sinnvolle Regelung und das führt dazu, dass das Renteneintrittsalter auch sehr langsam erst steigt. Wenn man jetzt dagegen legt, so was die Forscher, die sich damit beschäftigen, voraussagen für die Steigerung der Lebenserwartung, dann würde eine Rente mit 70, ja, also bis 70 arbeiten müssen, um die volle Rente zu bekommen, das wäre erst dann in den 2090er Jahren der Fall. Das heißt, da sieht man, wie langsam tatsächlich das Rentenalter durch diese Regelung steigen würde.
Der Nachteil ist natürlich, wenn man das an die Lebenserwartung koppelt, ist, dass das die unterschiedliche Arbeitsrealität von vielen Leuten gleich bewertet. Also jetzt nehmen wir zum Beispiel mal an, jemand studiert, bis er 35 ist und fängt dann zu arbeiten an, dann ist es natürlich relativ einfach, bis 68 durchzuhalten. So. Wenn du aber jetzt mit 16 als Zimmerer auf dem Bau angefangen hast, dann hast du halt relativ schnell heute diese 45 Beitragsjahre voll und kannst dann in Rente gehen. Und da gibt es natürlich, sage ich mal, schon eine Ungleichverteilung, die dadurch dann entsteht.
Ja, also hier gibt es so einen Vorschlag von der Kommission, der so ein bisschen das abmildert. Also zum einen soll es auf der einen Seite noch schärfer werden. Heute kann ja jemand, der 45 Beitragsjahre nachweisen kann, also da kommt dein Azubi sozusagen relativ gut hin, der kann ja schon mit 63 voll in Rente gehen. Das soll es nicht mehr geben, pauschal. Das soll pauschal gestrichen werden. Und es soll auch nicht mehr gelten, dass wenn jemand 35 Jahre Beitragsjahre hat, dass er dann mit 63 mit Abschlägen in Rente gehen kann, sondern es soll 2 Regelungen geben. Erstens diese, wenn man 35 Jahre eingezahlt hat, dann soll man erst mit 64 in Rente gehen können und dann sollen auch die Abschläge sich verändern, weil tendenziell wird halt gesagt, dass diese Abschläge tatsächlich zu gering sind und dass sie vor allen Dingen, wie du es gerade schon gesagt hast, von Leuten mit höherem Einkommen, nicht ganz so anstrengenden Beruf und so weiter in Anspruch genommen werden.
Genau, das ist so ein bisschen so eine Maßnahme, die zielt auf jemand anderes als die Leute, die sie dann mehrheitlich tatsächlich nutzen.
Genau. Was soll aber kommen? Eine sogenannte Härtefallregelung, schlichtweg, wenn jemand aus gesundheitlichen Gründen seinen Job nicht mehr machen kann. Klingt so ein bisschen nach Berufsunfähigkeit und ist es de facto auch so ähnlich. Dann soll der oder diejenige trotzdem früher, zum Beispiel mit 63, in Rente gehen können. Es soll also stärker am Gesundheitszustand hängen als jetzt an den Versicherungsjahren.
Ist ja auch sinnvoll, was willst du machen nach 40 Jahren als Gerüstbauer oder so?
Zum Beispiel.
Kommen wir zum zweiten Punkt der Baustelle Beitragssatz. Da muss man natürlich sagen, wir würden natürlich jeder gerne weniger Beitrag zahlen, weil das merken wir direkt beim Netto. Aber Reform heißt halt nicht, dass du automatisch eine Entlastung beim Beitragssatz bekommst, sondern es soll hier jetzt zusätzlich eine Kapitalrente finanziert werden mit einem Start, ich meine 0,5% zusätzlicher Beitrag, die dann bis auf 2% ansteigen, aber geteilt für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Genau, also es soll 2028 losgehen, zusätzlich zu dem, was wir normal in die gesetzliche Rente einzahlen. Also es gibt soll nach wie vor natürlich das Umlagesystem geben. Das macht natürlich auch nach wie vor den großen Anteil aus, ja, sonst könnte man ja keine Renten mehr an die ganzen Rentnerinnen und Rentner ausbezahlen. Zusätzlich dazu soll es 2028 mit 0,5% zusätzlichen Beitrag losgehen, hälftig aufgeteilt. Das heißt, von deinem Bruttoeinkommen werden 0,25% erstmal abgezogen und 0,25% schießt der Arbeitgeber zu und das steigt dann jedes Jahr um 0,25%, bis es dann 2031 1% von deinem Brutto und 1% vom Arbeitgeber dazu sind, sodass insgesamt 2% vom Brutto in so eine, und jetzt kommt es eben, in so eine Kapitalrente eingezahlt werden. Und das ist eben das Neue, denn heute im Umlagesystem ist es ja so, ne, was heute von meinem Bruttogehalt abgezogen wird, fließt praktisch sofort im nächsten Monat an die jeweiligen Rentnerinnen und Rentner wieder raus. Die 2%, von denen ich gerade gesprochen habe, die werden angelegt und zwar in einem Fonds. einem Kapitalmarktfonds, und zwar standardmäßig auch in einem staatlichen Fonds. Das ist auch ganz neu. Wie der genau aussehen soll, das ist alles noch nicht so klar. So ein bisschen orientieren soll der sich an dem berühmten Kenfo. Das ist der Fonds, der die Entsorgung des Atommülls und der Atomanlagen, das alles finanzieren soll, den Ausstieg aus der Kernenergie letztendlich finanzieren soll, der übrigens ganz schön ordentliche Renditen auch
erzielt hat. Genau, der Kenfo hat relativ gut gewirtschaftet. Also man denkt immer so, ja, das ist so ein staatlicher Fonds, aber der Kenfo ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Beispiel für so einen Fonds. Also kann man sich jetzt nicht beschweren eigentlich.
Es gibt noch ein besseres Beispiel, nämlich da, woran sich diese ganze Kapitalrente orientiert. Das hat sich natürlich jetzt die Rentenkommission nicht einfach so mal ausgedacht, sondern da gibt es auch relativ bekanntes und berühmtes Beispiel, nämlich die Kapitalrente oder auch Aktienrente in Schweden. Schweden hat das bereits seit 1998, da werden 2,5% vom Bruttoeinkommen in so einen Staatsfonds eingezahlt. Man kann sich auch als Schwedin einen anderen Fonds aussuchen, aber die allermeisten nehmen den Staatsfonds, den sogenannten AP7, und der hat seitdem pro Jahr eine durchschnittliche Rendite von 11% pro Jahr erzielt. Und das müssen wir erstmal hinkriegen. Ja. Klar, das war natürlich grundsätzlich seit 1998 auch in der Tendenz
gute Börsenphase,
aber man muss auch sagen, das haben die Schweden da wirklich viel besser gelernt als wir Deutschen, deswegen ist es auch gut, wenn das in Deutschland eingeführt wird. Die sind halt auch in den 2000er Jahren nicht nervös geworden. Da war nämlich so der AP7, der Staatsfonds, auch mal so Größenordnung 40% in den Miesen aufgrund der ganzen Börsenkrisen damals, Dotcom-Blase, Finanzkrise etc. Und das musst du halt auch als Staat, kann man schon fast sagen, als Gesellschaft mal aushalten. Und die Schweden können das auch jederzeit nachprüfen. Die haben nämlich schlichtweg einfach eine App, wie eure Depot-App sozusagen, können die hier aufmachen und schauen, wo steht denn eigentlich gerade meine Kapitalrente.
Der Haken ist natürlich, das Geld wird investiert, also es ist erstmal weniger netto.
Ja.
Das ist das, was du spüren wirst.
Zur Größenordnung, ja, also wenn du so ein Durchschnittsverdiener bist, wir haben das mal kurz durchgerechnet, rund 52.000 Euro brutto im Jahr, ja, merkst du ab 2031 so ganz grob 30 Euro weniger im Netto. Also ja, ist schon spürbar, aber jetzt auch nicht riesig.
Es wäre dann aber natürlich schon auch entscheidend, wenn die Kapitalrente zusätzlich eingeführt wird, dass man halt wie in Schweden auch zu einem günstigen und renditestarken Produkt kommt und dass du eben, also Schweden hat ja ein Opt-out-System, also du bist automatisch in dem staatlichen Fonds, außer du entscheidest dich bewusst und aktiv anders.
Genau, und so ist es auch in Deutschland, so hat es die Rentenkommission auch vorgeschlagen. Und übrigens, Friedrich Merz, der Bundeskanzler, hat auch gesagt, dass jetzt diese Vorschläge auch zügig alle so umgesetzt werden müssen. Also da ist schon politischer Wille da. Muss mal sehen, wie die Diskussion dann ausgeht. Und es gibt ja auch schon einen gewissen Widerstand, ne, weil öfter mal auch in Teilen der Politik, so wie in Teilen der Bevölkerung halt auch, so Aktienanlagen noch ein bisschen mit vorsichtig beäugt werden. Und wir hoffen natürlich, dass da ein gutes Produkt bei rauskommt. Und wenn man sich da am schwedischen Vorbild orientiert, dann macht man sehr wenig falsch.
Und man muss natürlich sagen, wir sind ja für auch strittige politische Entscheidungen in einer sehr günstigen politischen Phase. Es ist ja Fußball-Weltmeisterschaft und es ist klassischerweise ein beliebter Zeitraum, um auch teilweise unpopuläre, also das heißt jetzt nicht mal, sage ich, in der Gesamtbevölkerung unpopulär, aber vielleicht auch bei wichtigen Interessengruppen unpopuläre Maßnahmen durchzusetzen.
Ja.
Das ist ja bisschen so ein Treppenwitz der deutschen Demokratie.
Vielleicht ein Wort noch zu der Kapitalrente. Also grundsätzlich ist das System gut. Es hängt davon ab, dass die Geldanlage gut gemacht wird. Wenn du dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, fragst so, ja, 30 Euro weniger netto, ja, okay, was ist das jetzt? Läuft das auch gut für mich? Der große Kicker dabei ist, den man nicht übersehen kann, ist, dass das ja nicht das ganze Geld von dir kommt, sondern dass du letztendlich einen Arbeitgeberzuschuss von 100% bekommst. Ne? 1% ab 2031 von deinem Brutto plus nochmal 1% vom Arbeitgeber. Ja, das ist alles Brutto, das muss hinten versteuert werden, da fließen auch Sozialversicherungsbeiträge hinten bei ab. Aber allein durch diesen Arbeitgeberzuschuss in einem guten Produkt, bei meinetwegen 6% Rendite am Kapitalmarkt, da kommt schon ordentlich was raus und das kriegst du mit einem privaten ETF-Sparplan natürlich nie hin. Warum? Weil dir eben diese 100% Zuschuss quasi vom Arbeitgeber fehlt.
Trotzdem bleiben für uns mehrere offene Fragen. Einmal, wer verwaltet das Geld? Muss einfach gelöst werden. Wir werden euch da natürlich auch informieren und das alles begleiten. Wie unabhängig ist dieser Fonds auch von der Politik? Also können da einfach, es ist sinnvolle Entscheidungen im Sinne des Fonds getroffen werden und im Sinne des Geldes der Anlegerinnen und Anleger. Wie teuer wird dieses System wirklich? Auch das werden wir natürlich kritisch im Auge behalten.
Ich bin da relativ, was das angeht, Gott sei Dank relativ optimistisch. Die Rentenkommission fördert einen Kostendeckel von 0,1% pro Jahr. Das ist natürlich schon sehr günstig. Das bewegt sich im Bereich der günstigsten ETFs.
Und es bleiben natürlich auch noch weitere Fragen offen. Wie wird später ausgezahlt?
Das ist wahrscheinlich relativ klar. Es wird ausgezahlt wie eine gesetzliche Rente. Das heißt, das Geld, das da angespart wird, das kann ich nicht auf einmal mir auszahlen lassen. Ich kann es auch nicht vorher kündigen oder Ähnliches. So ist es wahrscheinlich gedacht. Und es wird als lebenslange Rente, wie meine gesetzliche Rente, halt auch ausbezahlt. Es erhöht halt einfach die gesetzliche Rente, und das haben wir eben auch bei Finanzen berechnet, stärker, als wenn das Geld in die normale Rentenversicherung als Umlageverfahren eingezahlt worden wäre.
Und natürlich eben die große Sorge, was passiert bei einem Börsencrash kurz vor Rentenbeginn? Das kann ja dann so rollierend die Jahrgänge treffen.
Ja, das ist natürlich die Frage. Wie wird dieser Fonds letztendlich gemanagt? Aus Finanztippsicht würden wir sagen, das ist in dem Sinne gar nicht so schlimm, wenn man nämlich auch in der Rente noch einen gehörigen Aktienanteil zulässt. Das wird die Frage sein, ob man das so managt. Denn im anderen Fall muss ich ja dafür Sorge tragen, wie du es jetzt ansprichst, dass eben vor Rentenbeginn in sichere Anteile umgeschichtet wird. Aber das kostet auch schon ganz schön ordentlich Rendite. Denn was man ja auch im Hinterkopf behalten muss, die Inflation geht ja weiter. Es geht nicht um die Rente, die mir mit 67 ausgezahlt wird, sondern insgesamt die Renten, die mir bis zum Lebensende letztendlich ausgezahlt werden, und die müssen auch weiter steigen. Und zwar ordentlich weiter steigen können, weil die Inflation wird in dem Sinne sozusagen, trifft uns alle und wird alle nicht nachlassen. Und deswegen wäre es schon gut, wenn dieser Fonds sozusagen über alle Lebensalter gemanagt wird. Was das Gleiche, was wir immer sagen, für ein privates ETF-Depot auch gilt. Da geht es auch nicht darum, dass du mit 67 irgendwie komplett raus bist mit Aktien, und das sollte für den Staatsfonds hoffentlich dann auch Geld.
Und natürlich auch die Frage, wie schützt man dann ältere Jahrgänge? Weil, also, wir reden ja hier für ein Projekt, also wie wenn man einen Wald pflanzt oder so, das ist einfach weit in die Zukunft gedacht. Und da gibt es dann natürlich auch die Frage, wie geht man darauf jetzt ein?
Ja, das ist tatsächlich ein guter Hinweis, denn wir sagen ja auch immer, ne, Kapitalmarktanlage, Aktienanlage, mindestens 15 Jahre. Und das gilt natürlich für so einen Staatsfonds ganz genauso. Der kocht ja auch nur mit Wasser. Und was ist dann in der Zwischenzeit? Und da sieht die Rentenkommission tatsächlich auch eine Übergangsphase vor, ne, so ab 2031, 32 bis Mitte der 2040er Jahre. Ne, das sind dann die Jahrgänge, die da in Rente gehen und die aus dieser Kapitalrente sozusagen noch keinen wirklichen Vorteil oder auch gar keinen Vorteil schöpfen können, aber natürlich schon höhere Beiträge gezahlt haben. Und da soll es eine Übergangslösung geben. Ich vermute ganz schwer, ne, das wird man natürlich nur mit Steuergeldern letztendlich finanzieren können.
Bevor wir dann weitermachen mit der Baustelle der neuen Anzahler, sind wir unseren Userinnen und Usern noch den Finanztipp der Woche schuldig, den wir letztens vergessen haben.
Ich hab einen. Und zwar bin ich mal wieder an einer guten alten Tankstelle. Also noch haben wir ja...
Du bist oft an Tankstellen.
Ich bin schon öfter an Tankstellen. Man fährt dann doch jetzt gerade im Sommer mal den einen oder anderen Ausflug. Am Wochenende, da geht schon mal ein bisschen was weg vom Tank. Und ich habe festgestellt, dass die Uhrzeit schon wirklich eine große Unterschied macht. Wir sind ja jetzt noch im Juni, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, wo noch der Tankrabatt gilt. Und zumindest bei der Tankstelle, bei mir macht es schon einen Unterschied, ob ich gerade aus München von der Arbeit komme, also sagen wir mal ganz grob um 18 Uhr rum, oder ob ich mal, das war bei mir der Fall, Homeoffice hatte und dann zu einem privaten Termin am Vormittag musste. Also machen wir es ganz kurz. So grob, ich glaube, es war am Vorabend 18:30 Uhr, waren wir bei 1,70 für den Liter Diesel. Um gefühlt 9 Uhr am Vormittag waren es 1,60. 10 Cent Unterschied, macht jetzt auf einen vollen Tank, rentiert sich schon.
Hast du noch ein Eis kaufen können?
Nee, hab ich mir gespart.
Das war deine Chance.
Kein Eis um 9 Uhr morgens, das würde meine Lebensgefährtin bestimmt begrüßen, das Eis um 9 Uhr morgens, aber nicht bei mir.
Bei dem Wetter zurzeit kannst du ja eigentlich schon mal Eis
eher
um 9 Uhr morgens.
Eher um 18 oder 19 Uhr nach der Arbeit, sehr gerne dann ein Eis.
Dann schauen wir auf die Baustelle der neuen Einzahler. Es müssen ja neue Einzahler ran. Man braucht Geld im System und dafür sollen neue Gruppen einbezogen werden. Und genannt wurden neue Selbstständige ohne Absicherung.
Wichtig, neue Selbstständige, also da ist so ein Bestandsschutz, ne? Du verpflichtest sozusagen niemanden, der jetzt anders bisher kalkuliert hat.
Dann Abgeordnete, das ist, also der Effekt.
Die machen's aus.
Der Effekt ist gering, aber es ist wahrscheinlich eine für die Gerechtigkeitsdebatte wichtige.
Genau, politische Notwendigkeit.
Das Gleiche gilt für Vorstände.
Gleiche politische Debatte.
Und langfristig sollen auch Beamte ins System übertragen werden.
Bei Beamten ist vor allen Dingen die Diskussion, dass da das Ruhestandsalter angehoben werden soll. Das ist nämlich nicht so stark gestiegen, beziehungsweise auch das Ruhestandsniveau, also das Pensionsniveau sozusagen. Das ist ja, während die gesetzlichen Renten seit ganz grob ungefähr 20 Jahren ja tendenziell eben etwas gesunken sind vom Niveau, sind die Pensionen bei weitem nicht so stark gesunken, auch im Vergleich übrigens zur Lebenserwartung, das soll stärker angeglichen werden. Inwieweit dann die Beamte tatsächlich voll in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden, das ist noch, würde ich sagen, ein großer Teil der Debatte.
Und man muss da natürlich, hat man auch wie bei den Arbeitnehmern auch natürlich das Unterscheidungsproblem, also es gilt ja dann generell immer ein Pensionsalter für die meisten Beamten, aber es gibt natürlich große Unterschiede zwischen zum Beispiel, man ist Beamter in der Finanzverwaltung oder man ist eben Polizeibeamter im Streifendienst oder in in der Justizvollzugsanstalt, also im Knast Vollzugsbeamter. Das ist natürlich, sind zwei sehr unterschiedliche Arbeitsalltage, die sich wahrscheinlich auch körperlich einfach anders äußern am Ende von so einem Berufsleben.
Meine Hoffnung ist, man muss ja mal schauen, das alles wird am Ende eine politische Diskussion sein, die total ausfasern kann, und das ist bei Politikern und Politikerinnen nicht anders als bei uns, wenn wir über Sachen hitzig diskutieren. Man hängt sich halt oftmals auch, Entschuldigung, an Kleinigkeiten auf. Ja. Man sieht ja schon, 33 Vorschläge hat dieser Bericht von der Rentenkommission. Das ist schon einiges, das muss erstmal bewältigt werden. Ich hoffe halt, dass man sozusagen den Wald vor lauter Bäumen noch sieht. Mit anderen Worten, sich nicht an Kleinigkeiten, die sind zwar schon wichtig, aber sich nicht daran aufhängt. Und vor allen Dingen deshalb die wichtigen großen Fragen, haben wir schon gesagt, wie gut ist zum Beispiel diese Geldanlage gemacht, da werden die Kosten entsprechend beschränkt, sich das nicht aus dem Blick verliert.
Und wichtig ist natürlich, es klingt erstmal super, wenn mehr Schultern dieses System tragen. Aber man muss auch dran denken, das hat eine langfristige Konsequenz. Also wenn mehr Einzahler reinkommen, heißt das auch, man muss in Zukunft an mehr Leute auszahlen.
Ganz klar.
Also es hilft natürlich jetzt kurzfristig, man schafft aber natürlich auch einfach langfristig dadurch Ausgaben, und da muss man eben auch die Waagschalen einfach in die Balance bringen.
Am Ende finde ich die Gedanken aber schon sicher, schon sinnvoll zu sagen, einerseits investiere ich offensichtlich breit diversifiziert am Kapitalmarkt, aber vor allen Dingen vergrößere ich auch das Versicherungskollektiv. Na, dadurch sind sozusagen insgesamt die Schwankungen und die Risiken, so denken auch Versicherer, und in dem Fall denkt die gesetzliche Rentenversicherung, die deutsche Rentenversicherung, so sind die dadurch geringer.
Und man hat natürlich, um es einfach mal bildlich zu sagen, wir kommen ja von diesem Tannenbaum der Bevölkerungsverteilung, also mit so einem, ich sag mal, dickeren unteren Teil, da sind wir jetzt ja durch, und wir schieben uns so langsam hoch zu so einer Palme oder so einem Sonnenschirm. Ja. Das ist der Problemfall, über den wir sprechen.
Ganz klar.
Und bei der Palme helfen natürlich mehr Einzahler enorm, und unser, also der voraussichtliche statistische Fall ist ja, dass wir von diesem Sonnenschirm mit diesem breiten Segel oben oder der Palme zu so einer Art Dönerspieß.
Ja, das dauert, der Dönerspieß, der dauert noch eine ganze lange Weile, da reden wir über, was würde ich sagen, also viele Jahrzehnte, muss man deutlich so sagen. Und man muss natürlich auch sagen, bei dieser ganzen Rentenkommissionsdebatte und welche Reform jetzt ansteht, das Grundproblem wirst du nie komplett gelöst kriegen. Ja. Wir haben jetzt einfach diese Palme, ja, und du musst schauen, dass du diese großen, starken Boomer-Jahrgänge irgendwie finanzierst, und da hilft diese Reform, aber sie löst das Problem nicht ganz. Muss ich auch ganz deutlich sagen. 1999 zur Regierung Schröder lagen schon mal so ähnliche Vorschläge, ganz grob mal, ne, also Kapitalanlageverfahren und so weiter, auf dem Tisch. Und dann hat man sich damals nicht getraut, hat stattdessen die Riester-Rente eingeführt. Nicht nur die Riester-Rente, aber auch die Riester-Rente, die bekanntermaßen, vorsichtig gesagt, nicht gut funktioniert hat. Was will ich sagen? Die Jahrzehnte, die wir jetzt leider da in der Politik nicht vorwärts gekommen sind, die gibt uns keiner zurück. Und das führt halt dazu, dass wir in den nächsten Jahrzehnten ganz klar zu steigenden Sozialbeiträgen am Ende auf alle Fälle kommen werden und die Belastung für die gesamte Gesellschaft erstmal und eine lange Weile höher wird.
Dann die nächste Baustelle, die private und die betriebliche Altersvorsorge. Also quasi die Säulen 2 und 3 von unserem Sozialversicherungssystem. In der falschen Reihenfolge: betriebliche Altersvorsorge Säule 2, private Altersvorsorge Säule 3. Also einmal bei der privaten Altersvorsorge ist ja das Altersvorsorgedepot geplant. Auch da gibt es staatliche Förderung, es sind ETFs möglich. Da sind wir eigentlich, sofern es beschlossen wird, auf einem guten Weg.
Genau, also erstmal überblicksmäßig, du hast gerade schon angesprochen, ne? In allen drei Säulen ist also jetzt Bewegung drin. Wir haben gerade über die Kapitalrente und die anderen Reformen in der Säule 1 gesprochen. Jetzt sind wir bei der Säule 3, beim Altersvorsorgedepot, da passiert was. Da sagt auch die Kommission nichts weiter, weil, wie du sagst, da sind wir auf einem guten Weg. Fehlt halt noch die Säule 2.
Ja, das ist die betriebliche Altersvorsorge, die BAV. Ist sehr, sehr kompliziert. Heutzutage ist sehr einzelfallabhängig. Die Arbeitgeber sind ja verpflichtet, einen Zuschuss zu leisten, was viele Beschäftigte wahrscheinlich überhaupt nicht wissen. Und gleichzeitig ist es was, das in der Regel, wenn es gute Bedingungen wird, gibt, meistens durch Tarifverträge geregelt wurde.
Oftmals, also
Metallrente ist zum Beispiel so ein Klassiker. Oder weil die Arbeitgeber es in manchen Branchen eben haben und da sehr großzügig Gelder bereitstellen. Und wichtig ist, da ist ja das Ziel, dass die betriebliche Altersvorsorge stärker verbreitet wird und dass auch kleinere Betriebe und gering verdienende Leute, also einfach Leute mit kleinen Einkommen, da auch davon profitieren können.
Genau, und da auch Lars Klingbeil, Bundesfinanzminister, hat sich da schon geäußert dazu, dass es zu einer Verpflichtung zur Betriebsrente, zur betrieblichen Altersvorsorge kommen soll. Ich vermute mal mit Opt-out, also dass du das sozusagen abwählen können sollst, dass wenn du sagst, naja, ich will aber jetzt nicht in betriebliche Altersvorsorge einzahlen, weil ich brauche das Geld fürs Eigenkapital für meine Immobilie, zum Beispiel. Ja, so. Aber wenn da so eine Verpflichtung kommt, das bezieht das natürlich sofort Millionen und Millionen mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ein und wird natürlich zu einer stärkeren Verbreitung führen. Da haben wir uns ja letzte Woche schon mit einem Positionspapier von Finanztipp an die Bundesregierung gewandt und da ganz klare Positionen eingeführt, nämlich, dass wenn das so verpflichtend mit Opt-out kommt, dann muss auch die Geldanlage deutlich besser werden. Da brauchst du einen Kostendeckel, maximal 0,5% pro Jahr, aber auch wirklich maximal, wenn es ein staatliches Produkt wird, dann nochmal deutlich.
Dann auch als Ziel die 0,1%
wäre als Ziel, wäre zu erwarten sozusagen, ja. Es braucht eine höhere Aktienquote dann auch in der betrieblichen Altersvorsorge, weil in den meisten Fällen in der betrieblichen Altersvorsorge hast du eine Garantie drin, die kostet wahnsinnig viel Geld, die kostet wahnsinnig viel Rendite, die muss weg, zumindest als Pflicht muss die weg. Dass eben so jetzt, wie jetzt angedacht, in dem Staatsfonds, aber auch im Altersvorsorgedepot ordentliche Renditen über eine viel höhere Aktienquote möglich sind. Das ist total entscheidend, denn 17 Millionen Arbeitnehmende in Deutschland haben keine betriebliche Altersvorsorge. Der Großteil würde wahrscheinlich dann über so eine Pflichtbetriebsrente mit einbezogen werden. Und dieses Geld muss halt auch ordentlich angelegt werden.
Und das ist am Ende wirklich, sind es Euros, die jedem Einzelnen von euch dann helfen, wenn man in der Rente ist, jeden Monat.
Ich finde, also wir hacken da vielleicht ein bisschen gerade rum, aber es ist, glaube ich, schon gut, sich das mal auch, da gibt es auch Berichte im Internet, dieses Vorbild Schweden zu nehmen, weil die haben da schon ein ganz anderes Grundgefühl. Sie haben zwei Gefühle. Erstens haben die das Gefühl von Kontrolle, die können sich das in der App anschauen, wie auch insgesamt so eine Rentenübersicht, ne, wie das da steht. Und zweitens haben die halt die Erfahrung gemacht, ja, ich muss halt mal auch cool bleiben, wenn es mal am Aktienmarkt nach unten geht und dann wird das schon und die sehen halt, wow, so ein Zinseszinseffekt, der wirkt sich halt massiv aus und da gibt es halt nicht so viele Leute, die sich um ihre Rente Sorgen machen müssen.
Und man muss ja da wirklich sagen, die Transparenz schafft dann einfach auch Vertrauen in so eine Institution. Wenn Absolut. Du quasi nicht dir den Geschäftsbericht des Kenfo in irgendeiner Stellungnahme vom Bundesfinanzministerium oder von wem auch immer dann irgendwo da rausziehen musst, da von diesem Rentenfonds, sondern wenn du es einfach in der App nachschauen kannst, gibt dir das einfach mehr Kontrolle durch diese Transparenz.
Genau, und ich meine, bei uns gibt es ja jährlich die Renteninformation, aber das ist halt viel zu abstrakt. Ne? Da gibt es dann so eine Vorhersage, so ist dein Stand deiner Rente heute, so würde er wahrscheinlich ausfallen, so fällt er aus, wenn es dann die entsprechenden Rentenerhöhungen gibt. Das ist alles sehr vage, aber wenn du in der App schauen kannst, hey, da sind jetzt gerade, ich sage jetzt irgendeine Zahl, ja, da sind jetzt gerade 30.000 Euro drin in meiner staatlichen Kapitalrente, dann weißt du, dieses Geld, das Geld ist auch wirklich da. Das ist nicht irgendwie hypothetisch oder sowas in der Richtung. Ja, das ist nicht auf einer. Bei der gesetzlichen Rente haben wir heute eine ganz abstrakte Währung, die nennt sich Rentenpunkte, die gerade 42 Euro im Monat wert sind. Aber damit kann ja kaum einer was anfangen. Aber wenn du siehst, hey, da ist so viel Geld für mich da, das, wie du sagst, Transparenz schafft da Vertrauen.
Dann kommen wir zum Abschluss auf die drei großen Zielkonflikte dieser Rentenreform. Man hat natürlich Nummer eins den großen Zielkonflikt. Du willst natürlich einerseits die Renten stabil halten und die Beiträge bezahlbar halten. Und das lässt sich nicht verwirklichen, außer es regnet Geld von irgendwo.
Nein, das wird nicht passieren. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, die Renten werden sich stabilisieren. Ja, man spricht jetzt davon, ja, wir gehen von so einem Rentenniveau von 48, auch knapp über 50% rauf. Das ist aus meiner Sicht fast schon so ein Scheingefecht. Ne? Da muss natürlich, wie wir schon gesagt haben, mehres dazukommen. Nicht nur die Kapitalrente, sondern auch die betriebliche und dann die private Altersvorsorge. Aber die Rentenbeiträge werden so gut wie sicher steigen, spätestens nach 2031. Zum einen, weil halt eben 2%, wenn das so kommt, in die Kapitalrente eingezahlt werden müssen. 1% für den Arbeitgeber. Und dann wird auch der ganz normale Rentenversicherungsbeitrag wird garantiert steigen. Ja? Also irgendwo von Mitte 18,56%, wo wir heute sind, in die Richtung von vermutlich, würde ich erwarten, 20% oder vielleicht sogar knapp darüber. Es führt kein Weg darin vorbei, dass wir mehr Geld in das System schießen müssen. Wie genau und wer wird dann alles einbezogen und was bezahlt man aus Steuergeldern, was bezahlt man aus Rentenversicherungsbeiträgen, das wird noch eine lange Diskussion.
Zielkonflikt 2 ist natürlich, die Leute sollen länger arbeiten, aber man will natürlich faire Regelungen für körperlich harte Berufe schaffen. Das ist einfach auch was, das sich wahnsinnig schwer in die Waagschale bringen lässt, weil du musst natürlich in Gesetzen erstmal pauschale Regelungen finden, bei denen dann irgendwelche Ausnahmen möglich sind. Aber das wird einfach auch ein harter Konflikt, in dem sich natürlich auch die verschiedenen Interessengruppen von allen beteiligten Akteuren, also die Arbeitgeberverbände, die Gewerkschaften und so weiter, werden sich da natürlich alle auch in Stellung bringen und haben ja auch berechtigte Forderungen, die sie da reintragen.
Ja, aber was man halt auch da sehen muss, ist, dass man ja weiß, dass in den meisten Fällen statistisch gesehen im Schnitt sozusagen solche hart arbeitenden Menschen nicht so lange Rentendauer beziehen. Die kriegen einfach am Ende über ihr Leben, über ihre Rente gerechnet, nicht so viel Geld raus, weil sie tendenziell früher versterben. Das muss man einfach auch mal so sehen. Und viele der Regelungen, die man heute hat, ja, Rente mit 63 und so weiter, werden halt, wie wir vorhin schon angesprochen haben, öfter mal von Leuten, die tendenziell gut verdient haben, die auch tendenziell öfter nicht in so harten, nicht alle, aber in nicht so körperlich anstrengenden Berufen gearbeitet haben. Und da muss man halt einen sozialen Ausgleich am Ende schaffen. Das, wie du schon sagst, sind ja jetzt nur erstmal Vorschläge, die in einem Bericht von einer Kommission stehen, wie dann letztendlich das politische Ergebnis am Ende aussieht. Das wird man sehen wollen. Nochmal, ich hoffe zumindest, dass sie sozusagen die Grundregeln der Kapitalanlage, die in allen drei Säulen gelten sollten, nicht vergessen.
Und es ist natürlich einfach wichtig, die doppelte Bestrafung zu vermeiden. Also du sollst länger arbeiten und stirbst früher. Ja. Das ist natürlich, was das nicht das Ergebnis von so einer Reform sein sollte. Und der dritte große Zielkonflikt ist ganz, ganz simpel. Wir haben natürlich die Chance auf dem Kapitalmarkt. Gleichzeitig haben wir aber natürlich auch ein Sicherheitsbedürfnis der vielen einzelnen Menschen in diesem Land, dem man irgendwie Rechnung tragen muss. Und das ist vor allem, würde ich sagen, ein kommunikativer Zielkonflikt. Also man muss es einfach schaffen. Und das ist, glaube ich, für die Bundesregierung die größte Herausforderung. Und ich weiß auch nicht, ob die Bundesregierung das bisher so wahnsinnig gut gemeistert hat.
Ich glaube,
den Leuten da ein Gefühl von Planbarkeit und Sicherheit zu geben.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich die größte Herausforderung, die wir ja auch bei Finanztipp sozusagen immer ständig angeben, ist die Frage von Finanzbildung. Ganz klar. Ja. Ne? Und ich finde es eigentlich gerade deshalb gut, weil letztendlich über diese Pflicht, ne, also es wird verpflichtend, da 1% von deinem Brutto in so eine kapitalmarktorientierte Rente eingezahlt und du siehst das dann hoffentlich kriegen sie das auch hin, dass wir das auch in der App sehen können. Dadurch machst du es praktisch auf die harte Tour, ja, den Leuten beizubringen, wie der Kapitalmarkt funktioniert. Und ich glaube schon, dass das Vorbild Schweden da wirklich gut funktionieren kann, weil ich glaube, so in der öffentlichen Wahrnehmung gelten die Schweden da einfach auch als eine funktionierende Gesellschaft, also die man sich als
ehrmäßig gut besetzt.
Genau. Ja. Also da gibt es irgendwie wenig zu kritisieren dran. Und wenn dann der nächste Aktienmarkt crasht, der sicherlich irgendwann kommt, dann kann man vielleicht wirklich breite Bevölkerungskreise daran orientieren und dann setzt vielleicht auch nochmal insgesamt einen Bewusstseinswandel ein, weil nochmal zu sagen, ja, die 2% vom Brutto reichen nicht, du musst privat und oder betrieblich noch was dazu tun. Und wenn du sagst, ah ja, das funktioniert eigentlich auch mit dem, was der Staat da macht, das kann ich privat auch machen, dann trauen sich Leute vielleicht auch nochmal, ich sag jetzt mal was, 100 Euro in einen ETF zu stecken.
Damit sind wir auch schon beim Fazit von unserem, Rentenreformvorschläge-Breakdown, was auch ein sehr langes Wort ist.
Hübsche Wortkorrektur, ja,
also, die du da gemacht hast. Es war fast schon politikermäßig, so eine Wortschöpfung. Wichtig ist, diese Reform zeigt uns und diese Vorschläge, es gibt keine einfache Lösung. Ja. Dafür ist das Problem viel zu kompliziert. Aber für dich ist es ganz, ganz wichtig, die gesetzliche Rente einfach nicht isoliert als ein einzelnes Ding zu betrachten, sondern dieses Gesamtsystem zu sehen, eben auch mit diesen drei Säulen. Was machst du, was kannst du beim Arbeitgeber machen, was kannst du privat machen.
Ja. Und vielleicht auch einen Punkt noch, den wir ja gerade bei unseren jüngeren Hörern und Hörern vielleicht öfter mal, also ich zumindest höre, vielleicht verschafft es auch wieder so ein bisschen Vertrauen, weil öfter mal hört man halt den Satz, gesetzliche Rente, da kriege ich gar nichts raus. Und das ist natürlich auch nicht richtig, weil wenn du wirklich ernsthaft davon ausgehen würdest, ja, dann müsstest du ganz anders vorsagen, ganz anders sparsam leben, müsstest so viel zur Seite legen, das macht das Leben auch keinen Spaß mehr. So krass ist es nun auch wieder nicht. Ja, du wirst eine ordentliche gesetzliche Rente bekommen, die wird auch einen Großteil deiner Altersvorsorge ausmachen, aber natürlich, wie immer, sie ist sicher, aber sie reicht halt sicher auch nicht. Auch nicht mit Kapitalrente.
Und es gilt natürlich, wie immer, sagt uns auch gerne, was ihr davon haltet, was eure Erwartungen sind, kommentiert es hier, also wo auch immer du unseren Podcast anhörst oder anschaust. Und Wir werden diesen ganzen Prozess für euch natürlich auch begleiten.
Absolut.
Wir werden euch informieren. Ihr erfahrt es von uns hier in der Finanztipp-App, auf Instagram, wo auch immer.
Da wird sich jetzt die nächsten Monate sehr, sehr viel tun. Das bleibt total, total spannend. Und das macht ja auch für eure Planung wirklich einen großen Unterschied. Denn ich mache mal das Gegenbeispiel, ein bisschen positiv sozusagen noch zu enden. Wenn ihr euch um eure Altersvorsorge schon gekümmert habt, wenn ihr sagt, mein ETF-Sparplan zum Beispiel, der reicht völlig aus, dann sieht es jetzt gerade danach aus, dass ihr ab 2028, spätestens 2031, euren ETF-Sparplan ein Stück weit senken könnt, weil das nämlich automatisch dann schon über euer Bruttogehalt sozusagen erledigt wird. Ihr bekommt dann auch ein bisschen weniger netto raus und genau um den Betrag, rein rechnerisch, könnt ihr dann wahrscheinlich euren ETF-Sparplan senken und könnt im Hinterkopf haben, ah, das ist eigentlich ganz gut, weil mein Arbeitgeber zahlt ja auch noch was dazu.
Dann kommen wir zu den Fragen unserer Userinnen und User. Wir machen heute nur zwei, weil unsere Folge sehr, sehr lang geworden ist. Und die erste kommt von EmreX69 und er fragt, hey Saidi, lohnt sich das Altersvorsorgedepot, wenn man Beamter des mittleren oder gehobenen Dienstes ist?
Ja, also würde ich sagen, praktisch auf alle Fälle. Ja, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie alt Emre ist, aber in aller Regel ja, weil wenn du sozusagen besser verdienst auch als Beamter, dann macht sich der Steuervorteil im Altersvorsorgedepot natürlich positiv bemerkbar. Du zahlst ja erstmal bis zu 150 Euro im Monat steuerfrei ein, beziehungsweise kannst dann deine Einzahlung und die Förderung vom Staat von der Steuer absetzen, bekommst wahrscheinlich dann, je nach deinem Steuersatz, wahrscheinlich nochmal was raus. Und das haben wir bei Finanztipp auch ausgerechnet. Dadurch, dass du halt erstmal bis zur Rente, über viele Jahrzehnte oder einige Jahrzehnte zumindest, keine Steuern zahlst, dieser Steuerstundungseffekt, das Geld bleibt bei dir und macht Zinseszins für dich. Ja, du musst dann im Alter Steuern drauf bezahlen und auch als Beamter hast du wahrscheinlich auch einen ordentlichen Steuersatz im Alter, würde man vermuten, aber es rechnet sich trotzdem. Warum nochmal? Weil über 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahre, je nachdem wie alt du bist, die Steuer erstmal bei dir geblieben ist, sie hat Zinseszins für dich gemacht und das wirkt sich im Alter positiv aus.
Und Buscheltoni fragt, ich will Dividenden aus Aktien reinvestieren, aufs Tagesgeldkonto oder ins Altersvorsorgedepot?
Also ins Altersvorsorgedepot ist erstmal die bessere Lösung, wenn du sozusagen noch frei hast. Ne? Maximal 150 Euro bzw. 1.800 Euro im Jahr, da spricht überhaupt nichts dagegen. Ich würde es dann einfach halten, dass du ungefähr am Anfang vom Jahr abschätzt, wie viel Dividende werde ich denn wahrscheinlich bekommen, so ganz grob, das muss ja nicht auf den letzten Euro genau sein, und dann deinen Beitrag ins Altersvorsorgedepot entsprechend um diesen Betrag erhöhst und das hast du sozusagen schon im Vorhinein gemacht und dann kannst du die Dividenden, die du bekommst, die du per Sparplan ja dann automatisch ins Altersvorsorgedepot investierst, wenn du sie dann auf deinem Verrechnungskonto hast, kannst du sie auch verfrühstücken.
Damit sind wir schon am Ende dieser Folge. Vielen Dank dir, Saidi, für diesen diesen zügigen Ritt durch die Rentenreformvorschläge. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Wenn ja, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung oder auch wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst, ganz egal, wo du ihn anhörst oder anschaust. Und wir bleiben auf jeden Fall dran und informieren dich, wenn es was Wichtiges Neues gibt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke, Emil, fürs Vorbereiten und für auch den kritischen Blick auf diese Vorschläge der Rentenkommission. Das bleibt dann weiterhin ein spannendes Thema. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.